Mahlzeit und willkommen zu einer Mittagszeit, in der sich heute alles ums Thema Arbeit dreht. Heute ist zwar schon der 2. Mai, aber das heißt natürlich, ja richtig, messerscharf geschlossen. Gestern war der 1., der Tag der Arbeit. Und am Monatsanfang, da veröffentlicht das Arbeitsmarktservice ja auch regelmäßig die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Da gibt's ja schon seit längerer Zeit eigentlich immer gleich gute Nachrichten, leider Gottes auch immer gleich schlechte. Die gute, die Arbeitslosigkeit ist immer noch extrem niedrig, zuletzt ein bisschen gestiegen, da reden wir gleich drüber. Aber gerade in Salzburg immer noch sehr niedrig. Dafür suchen Unternehmen händeringend nach Mitarbeitern. Da ist nämlich die schlechte Nachricht, dass der Arbeitskräftemangel so hoch ist wie noch nie. Die Zahl der offenen Stellen steigt und was dazu kommt, immer mehr Menschen wollen lieber Teilzeit arbeiten. Eine schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wir reden heute drüber, wie schauen die Wege aus dieser Krise aus? Wie motiviert man Menschen zum Arbeiten einerseits? Wie motiviert man Unternehmen andererseits auch entsprechend positive Anreize zu schaffen? Wie schaut der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Und wie lange können wir uns das jetzt, so wie es momentan in der Form ist, überhaupt noch leisten? Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit. Und wir haben wie immer fachkundige Gäste dazu ins Radio Salzburg Mittagszeit-Studio eingeladen. Ich begrüße sehr herzlich Jacqueline Bayer. Sie leitet in Salzburg das Arbeitsmarktservice AMS. Herzlich willkommen, Frau Bayer.
Danke für die Einladung.
Und an Ihrer Seite sitzt einer, ja kann man sagen, der Personalexperten im Bundesland Salzburg. Er ist Professor an der FH Salzburg und leitet dort den Fachbereich Human Resource Management. Herbert Gölzner, herzlich willkommen in der Mittagszeit, Herr Professor.
Ja, danke für die Einladung auch.
Vorbei, ich möchte mal kurz mit Ihnen anfangen. Wir haben es zwar schon im Radio Salzburg Mittagsjournal gehört, ist jetzt aber doch auch schon wieder über eine halbe Stunde her. Wie ist denn momentan die aktuelle Entwicklung? Wir haben heute die aktuellen Daten bekommen, veröffentlicht sind Zahlen worden, die darauf hinweisen, dass die Arbeitslosigkeit ein bisschen steigt. Muss man sich da Sorgen machen oder wie interpretieren Sie das?
Den Grund zur Sorge gibt es noch nicht. Wir haben ein sehr, sehr hohes Beschäftigungsniveau. Wir haben 5.000 Personen mehr in Beschäftigung als noch vor einem Jahr. Wir haben nach wie vor die zweitniedrigste Arbeitslosenquote von ganz Österreich. Und wenn ich jetzt hernehme unsere 10.000 offenen Stellen und ziehe ab die Menschen, die eine Einstellzusage haben, so fehlen uns immer noch 2.000 Menschen für die Vielzahl der offenen Stellen. Also es ist nach wie vor so, wie mein Vorstand ja des Öfteren sagt, die Betriebe müssen tanzen. Sehr, sehr viele haben Tanzkurse schon besucht. Nicht alle können tanzen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es geht ganz stark in die Richtung und ich denke, was schon der Wermutstropfen ist, rund 1.500 Personen sind langzeitbeschäftigungslos, haben es nicht so leicht am Arbeitsmarkt. Davon ist die Hälfte über 50 und hat auch noch gesundheitliche Einschränkungen. Und ich denke, solange es nur eine Person davon gibt, gibt es nicht den Grund zur Freude, weil ich denke, hier gibt es noch viel zu tun.
Zwei Fragen dazu. Diejenigen, die jetzt noch arbeitslos sind, man hat irgendwie so das Gefühl, das gibt's ja nicht, dass da jetzt immer noch Arbeitslose gibt. Kann man da so generell ein bisschen eine Begründung liefern? Haben die dann spezielle Defizite, warum sie schwer zu vermitteln sind oder was ist da der Grund?
Also ich denke, es beschreibt es genauso, wie ich Ihnen das jetzt erzählt habe, dass eben die Hälfte ist älter, über 50, ist nicht alt, aber es ist über 50 und mit gesundheitlichen Einschränkungen und das macht es natürlich wesentlich schwieriger. Sehr viele Personen haben nach der Pandemie, wie wir alle, waren wir sehr betroffen, auch psychische Einschränkungen bekommen, sage ich jetzt einmal, und da gilt es jetzt mit höchster Sensibilität zu schauen, die Menschen mit den nötigen Instrumenten, wir haben sehr viel Eingliederungsbeihilfen, wir haben da Möglichkeiten, Betriebe und Menschen zu unterstützen, dass der Einstieg wieder möglich ist und vielleicht auch nur in Teilzeit zu Beginn, Hauptsache es wieder möglich.
Zweite Frage ist natürlich auch die Gründe für den Anstieg. Sie haben zuerst gesagt, der Anstieg an und für sich macht uns jetzt noch keine Sorgen, weil es gibt immer noch sehr viel mehr offene Stellen. Was ist trotzdem so der Grund, warum das jetzt doch ein bisschen raufgeht? Wir haben jetzt eigentlich viele, viele Monate hintereinander eigentlich nur eine Richtung gekannt bei der Arbeitslosigkeit nach unten. Warum ist das jetzt anders?
Der Anstieg geht ganz klar auf den Tourismus zurück. Da haben die Menschen aber auch eine Einstellzusage. Dadurch beunruhigt er mich noch nicht. Ein bisschen mehr beunruhigt mich, aber das sind so ein bisschen Vorzeichen. Der Anstieg ist auch bei den Personen unter 25 und da bei Personen, die quasi Hilfskräfte sind. Und das ist so ein Indiz, diese Personen werden immer als Erster gekündigt. Und die bleiben auch am längsten arbeitslos und deswegen auch unsere ganz starke Initiative, Fachkräfte auszubilden. Jeder soll eine Lehre machen, weil das ist nachhaltiger Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, im unmittelbar qualifizierten Bereich haben wir das Problem jetzt noch nicht.
Nein, haben wir nicht.
Herr Professor Gölzner, wir haben gerade den schönen Satz gehört, die Betriebe müssen tanzen. Was kann man sich darunter vorstellen? Was tanzen die denn da gerade momentan?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das einmal von der Frau Bayer im übertragenen Sinn interpretieren. Ja, tanzen ist für einige sehr schön, aber nicht für alle wahrscheinlich.
Je nachdem, ob einem auf die Füße gestiegen wird.
Ja, genau. Hängt immer vom Partner ab sehr stark, oder? Und auch von den anderen im Parkett. Ja, und aber es stimmt natürlich. Unternehmen müssen sich schon was überlegen, was sie da bieten den Arbeitnehmern. Und ich würde es gar nicht so technisch ausdrücken wollen, sondern was wir beobachten ist, dass es im Wesentlichen drei Themen gibt, wo Unternehmen wirklich sich bemühen sollten. Das eine ist, dass sie den Menschen wahrnehmen, als Mitarbeiter ist ja auch Mensch, dass sie ihn als Mensch wahrnehmen. Das ist die Führungskraft besonders gefordert. Es ist ja keine Technik, sondern eine Haltung. Das zweite ist, was ja oft besprochen wird, ist, dass ein Sinn der Arbeit gegeben wird. Mhm. Und das dritte ist eine interessante, herausfordernde Tätigkeit. Und wenn ich die drei Sachen zur Verfügung stelle, sage ich mal, dann ist das schon sehr viel.
Mhm. Jetzt gibt es ja bei uns die interessante Situation, dass wenn man sich die Statistiken anschaut, die Beschäftigung ist ja tatsächlich so hoch wie nie zuvor. Es hat noch nie so viele Jobs gegeben, die auch tatsächlich besetzt waren. Aber es reicht trotzdem nicht. Kann man das erklären? Warum ist das so? Wer möchte? Der ja, Professor hat schon genickt. Wir können beide gerne darauf antworten.
Naja, ich würde mal sagen, das stimmt nicht. Stimmt, was Sie sagen, aber und das weiß die Frau Bayer wahrscheinlich besser. Es stimmt nicht in geleisteten Arbeitsstunden, mhm, weil ja die Leute tendenziell ja weniger arbeiten. Es werden ja nicht mehr Arbeitsstunden zur Verfügung gestellt, obwohl mehr Personen in Beschäftigung sind.
Mhm. Ist das tatsächlich so? Also wenn man es auf Stunden umrechnet, dann kommt man auf ein anderes Ergebnis.
Ganz genau haben wir die Zahlen nicht in dem Bereich, aber was natürlich schon noch dazu kommt, wir haben 5.000 mehr Beschäftigte, das heißt auch die Betriebe haben mehr offene Stellen. Mhm. Man hat auch die Krise, ich denke, wir haben die Krise mit Förderungen sehr, sehr gut überlebt. Das heißt, es war möglich, dass die Wirtschaft Gott sei Dank nicht einbricht, sondern noch dazu aufstockt. Und das war natürlich ein Potenzial, wo man schon sagen muss, seit 20 Jahren wissen wir die demografische Entwicklung, das ist nichts Neues, nur jetzt ist sie spürbar.
Mhm. Aber das heißt, ich verstehe Sie schon richtig, bei diesem Thema Arbeitskräftemangel zeichnet sich jetzt nicht wirklich eine Entspannung ab. Habe ich das schon so richtig verstanden?
Nein, aber auch das wissen wir schon länger, weil natürlich, wir sind ja in ganz Europa unterwegs, vor Corona in 19 verschiedene Länder und haben dann immer so 250 Fachkräfte für den Tourismus akquirieren können. Und auch der europäische Arbeitsmarkt ist derart gut, mhm, ja, dass sie selbst händeringend schauen, dass die Menschen im Land bleiben. Jetzt brechen da natürlich mehrere Bausteine weg, die wir vor Corona noch hatten. Und jetzt gilt es noch mehr drauf zu schauen. Und da bleibe ich dabei, Menschen, die bis jetzt nur eine Pflichtschulausbildung haben, die in eine Lehre zu bringen, mhm, die höher zu qualifizieren und mir gefällt es so gut, was der Herr Professor gesagt hat, Menschen wahrnehmen. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo ich es wahrnehme, werden sie auch bleiben.
Mhm. Jetzt hat es ja im Wahlkampf so Vorschläge gegeben, man könnte sich die Leute ja aus Spanien holen, das ist ja aber etwas, was man tatsächlich auch versucht hat, was aber nicht wirklich gut funktioniert hat.
Also ich würde schon sagen, ja, wir haben ja da, als Land hat 200.000 Euro finanziert, damit die Menschen Deutschkurse kriegen, mhm, damit wir ein größeres Potenzial haben und wir haben es immerhin geschafft, trotz dieser Arbeitsmarktlage, dass 52 Spanierinnen in der Wintersaison zu uns gekommen sind. Sie haben recht, alles ist ein Tropfen am heißen Stein, mhm, aber wenn man nicht anfangen, wird er nie abgekühlt, mhm, werden.
Jetzt haben wir irgendwann einmal in der Schule und an der Uni gelernt, wenn sich die Wirtschaftslage ändert, ändert sich auch der Arbeitsmarkt, also speziell wenn die Konjunktur ein bisschen nachlässt, spürt man das auch gleich einmal auf dem Arbeitsmarkt. Herr Professor, Frau Bayer, gibt es da momentan Anzeichen dafür? Die Konjunkturprognosen sind jetzt nicht furchtbar schlecht, aber sie sind auch nicht besonders gut, dass man das in irgendeiner Form am Arbeitsmarkt spürt.
Grundsätzlich ist natürlich die Konjunktur wichtig für den Arbeitsmarkt, aber ich würde sagen, das sind eigentlich die kleineren Schwankungen. Die größere Schwankung ist der demografische Faktor und der ist eindeutig, ja, dass das über einen längeren Zeitraum so gehen wird, dass Arbeitskräfte gesucht werden und diesen demografischen Wandel kann ich ja nicht über kurzfristige Zeit da ändern und das ist übrigens schon seit mindestens 30 Jahren bekannt. Also ich habe vor wie vielen Jahren, 20 Jahren ungefähr, meine Dissertation geschrieben, mhm, und da war das auch schon bekannt. Mhm. Also es ist kein neues Phänomen und kein überraschendes Phänomen.
Jetzt noch so ein Faktor, der auch in der politischen Diskussion oft eine Rolle spielt. Österreich wächst ja auch von den Einwohnern. Wir haben jetzt dann um die 9 Millionen Einwohner. Wir haben in der Schule noch 7 gelernt. Mhm. Das ist natürlich auch zu einem Gutteil Zuwanderung. Man sagt, ohne Zuwanderung ging es ja sowieso gar nicht. Aber offenbar auch aus dem Bereich kann man die Lücken, die es da gibt, nicht füllen. Warum ist das so?
Also ich denke, es hängt ja daran, vor Corona haben auch sehr, sehr viele ungarische MitarbeiterInnen, speziell auch im Tourismus gearbeitet. So, dann kam Corona, eine Branche, die als krisensicher galt, ist es nicht mehr und die Menschen sind einfach auch nicht mehr zu uns gekommen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Da hat ein großer Wandel stattgefunden. Es gilt nun wieder zu signalisieren, Stabilität und auch eine Veränderung, dahin geht, es sind so Kleinigkeiten mit Menschen wahrnehmen, allein wenn in der Zwischensaison eine SMS schreibe, ich freue mich auf dich, wenn du wieder kommst, mach das was. Mhm. Und es gilt nun, diese Kleinigkeiten alleine einmal umzusetzen.
Mhm. Wie leicht, weil auch vorher von Qualifikation die Rede war, wie leicht oder wie schwierig ist es auch, Menschen zu qualifizieren, die zu uns kommen aus Krisengebieten, aus Kriegsgebieten, ich denke jetzt an den Nahen Osten auch zum Teil, wie sehr oft gesagt wird, auch andere Kulturkreise, wie schwierig ist das oder wie leicht ist das, diese Menschen in den Arbeitsmarkt reinzubringen, auch im qualifizierten Bereich, jetzt nicht nur als Hilfskräfte irgendwo?
Schwierig war es 2015, weil wir ja zuerst einmal, wie die Flüchtlingswelle losgegangen ist, das duale System erklären mussten, bis die Menschen einmal diese Idee davon hatten. Ich sage, jetzt ist nicht mehr so schwierig, die Menschen haben die Idee, sind ganz, ganz wichtige MitarbeiterInnen. Wir sind nach wie vor dabei, speziell auch für den Tourismus aus Wien immer wieder Asylberechtigte zu uns zu holen, auch wenn es da wieder nur ein paar Tropfen sind am heißen Stein, aber es gelingt sehr gut und je öfter es gelingt, umso breiter wird es gelingen. Da bleiben wir dran.
Eine Frage ist in der politischen Diskussion auch noch aufgetaucht, jetzt sage ich mal eher von politisch linksstehenden Parteien, die sagen, naja, das kann ja eh sein, dass die Erwerbsquote vielleicht hoch ist, aber wir haben schon gehört, das mit Stunden schaut es anders aus und vor allem, das seien vor allem schlecht bezahlte Jobs. Stimmt das?
Kann ich jetzt nicht bestätigen in der Form.
Gibt es dazu Daten? Kann man das so bestätigen oder ist das eher eine politische Diskussionsgeschichte, die man das...
Dass die Leute wenig arbeiten oder was?
Dass zwar viele Arbeit haben, aber halt vor allem in Jobs, die nicht gut bezahlt sind.
Also ein Fakt ist, wo man es belegen kann, ist, dass Frauen weniger verdienen in Salzburg. Also da denkt, da ist eindeutig um 470 Euro weniger teilzeitbereinigt, verdienen Frauen weniger. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass Frauen sehr stark im Tourismus, sehr stark im Handel sind, dann könnte man das vielleicht ableiten aus dieser Zahl heraus.
Aber prinzipiell die Annahme, es sei ein Arbeitnehmermarkt in dem Fall, die ist schon zutreffend momentan.
Absolut, ja. Also das Machtverhältnis quasi, wenn man es so formulieren will, hat sich verschoben. Früher hat es geheißen, du kannst froh sein, wenn du einen Job bekommst. Und jetzt heißt, du kannst froh sein, wenn ich bei dir arbeite. Mhm. Also das ist spürbar natürlich.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung aus Saalfelden am Steinernen Meer, Herrn Hans Hartl. Herzlich willkommen, Herr Hartl. Herr Hartl. Können Sie uns hören?
Ja, ich kann Sie hören, ja, genau.
Willkommen.
Also, viele Leute sagen nicht, gerade die Jungen herzen, sie wollen den Sinn sehen von der Arbeit, dass der Arbeit einen Sinn hat. Und da muss ich sagen, natürlich, jeder will nur Arbeit machen, was er gern macht, wo er Begeisterung hat dafür. Das ist schon mal klar. Aber ob eine Arbeit einen Sinn hat, da brauchen wir jetzt keine Gedanken drüber machen, weil wenn die Arbeit keinen Sinn hätte, und dann würden die Leute nicht etwas zahlen dafür. Nicht? Also, so ist es. Und jetzt, seit Corona ist überhaupt so, da sind viele Leute, waren dann so irgendwie, sind versorgt worden, und dann sind sie draufgekommen, dass es so auch geht, ohne arbeiten, und jetzt wollen sie viel gar nicht mehr arbeiten, weil sie gesehen haben, dass es so auch geht. Ich selber muss sagen, ich habe seit der dritten Hauptschule in die Ferien immer schon gearbeitet, gell? Na, bis heute durchgearbeitet. Du bist seit 1. Februar in Pension. Und wenn ich jetzt noch was arbeiten will, also ich weiß, dann hat man das Arbeitsleben weggehend abgeschlossen, gell? Nachher kann man es genießen.
Ja.
Und das Arbeiten, das gehört zum Leben dazu. So muss man das sehen.
Ja,
das Arbeit ist ja ein Teil vom Leben. Nicht irgendeine sinnlose Geschichte, nicht?
Alles klar.
Es ist ja so sein, dass das Arbeiten dazu gehört.
Dankeschön. Dankeschön, Herr Hartl. Liebe Grüße nach Saalfelden. Ja, da hat er zwei Dinge angesprochen. Das eine war, das haben Sie zuerst auch schon gesagt, der Arbeit muss Sinn haben für die Mitarbeiter. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Arbeitsbereiche, die ganz offenkundig nach einer gewissen Zeit vielleicht ein bisschen ihren Sinn verlieren, vielleicht ein bisschen abstumpfen, die aber auch erledigt werden müssen. Ganz im allerweitesten Sinn. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Beispiele herausgreifen, sonst könnte das noch falsch aufgefasst werden. Aber Sie verstehen, was ich meine, dass man sagt, viele Dinge müssen getan werden, auch wenn sie vielleicht per se nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach einem Jahr oder vielleicht nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren längstens eigentlich ein bisschen abstumpfen. Wie geht man damit um?
Ja, das ist immer eine Herausforderung. So wie der Anrufer, der Herr Hartl, gesagt hat, der Arbeit hat natürlich einen Sinn, weil sonst würde man es ja nicht machen. Mhm. Die Frage ist jedoch auch, wie weit gibt es subjektiv für die Person, die das macht, einen Sinn? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also was für mich Sinn gibt, gibt für die Frau Bayer vielleicht überhaupt keinen Sinn oder umgekehrt. Und also das ist ja auch personenabhängig. Und ich würde das auch so sehen wie der Anrufer. Es muss nicht alles immer Sinn geben, aber es muss auch Sinn geben. Das heißt, es ist ja nicht der Anspruch, dass alles, was ich tue, immer hundertprozentig für mich sinnvoll ist.
Aber das Gesamtbild muss stimmen.
Aber das Gesamtbild muss stimmen. Und das ist schon eine starke Frage der Kommunikation, der Organisation, der Wahrnehmung. Das sage auch, wenn ich in der Produktion stehe, kann das für mich Sinn geben oder es kann keinen Sinn geben. Und auf das kann man, soll man auch achten.
Mhm. Sie haben gesagt, das ist sehr personenabhängig. Ja. Jetzt gibt es viele Unternehmen, die haben Dutzende, manche Hunderte, manchmal Tausende und große globale Unternehmen Hunderttausende Mitarbeiter. Wie kann es gelingen, einem Unternehmen da quasi wirklich auf jede einzelne dieser Personen, die für diese Firma arbeitet, in der Form einzugehen, auch menschlich einzugehen, wie Sie es am Anfang angedeutet haben?
Ja, ist ein großes Thema und ein großes Problem für Organisationen, weil dann auch das Silo-Denken sehr stark kommt und da geht ja auch der Sinn leicht einmal verloren. Und da gibt's schon auch ganz interessante organisationelle Ansätze, indem ich in kleinere Organisationen dezentralisiere und auch Verantwortung in kleinere Bereiche und Teams schiebe und da schaue, dass da auch eigenverantwortliche Gesamtpakete geschaffen werden, die in sich wieder einen Sinn geben. Das wird schon gemacht. Also gibt es das Schlagwort agil organisieren, was man darunter oft versteht. Also das ist den Unternehmen schon auch bewusst, speziell auch größeren. Ist nicht einfach, auch für diese Unternehmen, aber es gibt schon Lösungsansätze.
Mhm. Ein Stichwort, das der Herr Hartl gesagt hat, er hat gemeint, bei Corona haben viele Leute sozusagen die Lust aufs Arbeiten verloren. Frau Bayer, ist das etwas, was man beobachtet? Hat es da so eine Art Corona-Knick gegeben? Ist das eine Realität?
Ich glaube nicht, sonst hätten wir nicht 5000 mehr Beschäftigte, weil wir sind ja jetzt ein bisschen nach Corona, kann man ja durchaus schon sagen, Gott sei Dank. Das sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich denke, es hat genau dieser Wandel stattgefunden, den wir da jetzt ansprechen. Man hat sich überlegt, macht meine Arbeit noch Sinn? Möchte ich das länger machen? Und man hat sich umorientiert. Wir haben durch die Corona-Job-Offensive 30 Millionen Euro zur Verfügung gehabt, um Menschen umzuorientieren. Und die sind jetzt auf den anderen Weg gegangen, der für sie Sinn macht. Und dann werden sie auch länger bleiben. Also ich denke, es war Corona diese Möglichkeit der Veränderung, die es in dieser Form vorher nicht gegeben hat.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, den Herrn Georg Reiter aus Wals. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Herr Reiter.
Herr Landruck, grüß Gott und grüß Gott an die Diskussionsrunde. So, ich höre ein paar Sachen. Und zwar habe ich jetzt gerade das mitgekriegt, nur mit einer Befragung da. Mehr Freizeit, Steuern zu hoch, Kind für die Kinder, Kindergartenplätze. Da möchte ich gleich mal was sagen dazu. Steuerfehler oder Steuersystemfehler sind schon das, dass man für mehr Arbeit oder teilzeitliche Arbeit nur bestraft wird. Auch. Wir haben zum Beispiel einen Gemüsebaubetrieb, wir haben jetzt 4 Vollarbeitskräfte und haben dazu noch an die 7 Teilzeitkräfte und da geht es so her, dass zwischen bei den Verkäuferinnen so ist, dass sagen, die Teilzeit angesteckt sind, also ich werde bestraft für das, ich muss aufhören, weil ich muss mehr Steuern zahlen, wenn ich jetzt noch bei euch arbeite, als wir so dann rauskriege. Also das ist einmal das Erste. Dann ist das Zweite, ja, ein Leistungsprinzip gehört halt auch her bei der Arbeit, das hilft nicht. Ich habe einen Bekannten, der hat einen Gastronomiebetrieb, wir kommen als Lieferanten dahin, der sagt, bei mir ist er Abwäsche, 1.400 Euro kriegt er, der hat aufgehört, der hat gesagt, nein, ich krieg über 800 oder so, warum soll ich für 400, 500, 600 Euro arbeiten? So rechnen die Gewissen nämlich. Mhm. Und dann geht es auch noch um die Kindergartenplätze oder um das, dass die Kinder da in die Kindergarten kehren. Und da muss ich auch sagen, es gehört eigentlich die Frauen, die bei ihren Kindern daheim bleiben, einfach unterstützt, so wie in dem Berndorfer Modell, dann brauchen wir nicht so viele Kindergartenplätze und der umsonst ist, das ist für mich ein falsches Zeichen. Mhm. Was die 4-Tage-Woche betrifft, da muss man schon dazu sagen, für Berufe, die wirklich am Limit sind, zum Beispiel in der Pflege oder Nachtdienstberufe, da sage ich, ist schon in Ordnung. Aber 4 Tage, für generell, da muss ich sagen, das bringt 4 Tage Arbeit, aber 3 Tage Freizeit. Und Freizeit kostet Geld. Das muss jeder klar sein. 4 Tage arbeiten und dann 3 Tage Freizeit, da brauche ich dann noch mehr Geld. Also, ja, entschuldigen die Aussage, aber da beißt sich die Katze einfach im Schorf rein und das geht im Kreis. Und dann hätte ich einen Beitrag noch, und zwar an die hohe Politik vielleicht. Wir haben gerade geredet, dass wir in der Pflege viel zu wenig Arbeitskräfte haben. Und da hat vor kurzem ein General gesagt, von der allgemeinen Wehrpflicht. Ich weiß, das passt nicht daher. Aber was war, wenn es ein allgemeines Heimatjahr gab, wenn es für beiderlei Geschlecht Zivildienst, Wehrdienst gearbeitet oder Umweltdienst oder in Naturschutzarbeiten und vor allem in der Pflege, dann bleiben uns auch so viele Leute hängen, die auch darum da weiter tun. Also klar. Das war so eine Anregung.
Der letzte Punkt, Dankeschön, das ist sicher ein interessanter Punkt, allerdings natürlich jetzt nicht ganz unser Thema heute in dieser Sendung, da müsste man dann wirklich eine eigene Sendung machen, wobei das sicher eine spannende Diskussion sein könnte. Ein paar Sachen hat er angesprochen, das Thema Kinderbetreuung würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne rauslassen, weil es doch eine sehr politische Diskussion auch ist, je nachdem, wie man sich das auch gesellschaftlich vorstellt, mit der Rolle der Frauen, das ist jetzt auch nicht ganz wirklich unser zentrales Thema heute, aber die Dinge, die er angesprochen hat, sagt auch zusätzliche Arbeit, gerade auch in seinem Gemüsebauernbetrieb, ja, wird dann oft bestraft. Sind da, Herr Professor, vielleicht auch in Österreich über viele Jahre die falschen Anreize geschaffen worden?
Ja, da sind wir jetzt natürlich auch im politischen Thema, um den Anreiz und Steuer auf Thema auf volkswirtschaftlicher Ebene. Mhm. Da fühle ich mich jetzt nicht ganz als Experte dazu. Aber ja, ich würde das auch so sehen, wie der Anrufer das gesagt hat, dass man, also das Leistungsprinzip muss, kann und soll auch nach wie vor gelten. Das gilt jetzt für solche Steueranreize oder Bezugsanreize, als auch im Unternehmen selber. Also dass dann einfach jeder tut, was er will und so soll es und braucht es ja und kann es auch nicht gehen. Also insofern ja, das ist für mich nachvollziehbar, was der Hörer auch gesagt hat.
Was ganz spannend ist, er hat das angesprochen, wenn man Freiheit kostet, das ja auch Geld. Das ist ja auch ein Aspekt, der oft in der Diskussion nicht so ganz rauskommt. Wie kann man sich das denn leisten? Wir hören, die Inflation ist jetzt im April wieder gestiegen. Wir sind bei knapp unter 10%, 9,8 war die Schätzung. Lebensmittel, Wohnen, Energie, das ist alles anhaltend teuer. Jacqueline Beyer, wie passt das mit dieser relativ hohen Teilzeitquote zusammen, wenn ich sage, ich will weniger arbeiten? Ich muss mir das ja auch leisten können, ganz, ganz praktisch gesprochen. Wie geht das?
Ich glaube, ein wesentlicher Beitrag hat die Kurzarbeit geleistet, wenn ich das so sagen darf. Wir haben 805 Millionen Euro ausbezahlt und haben 107.000 Menschen damit unterstützt. Fast jeder zweite Beschäftigte war in Kurzarbeit. Hat in dieser Zeit nur 80% gearbeitet und hat gemerkt, es geht. Ich denke, das war ein wesentlicher Beitrag dazu, ein Umdenken zu bewegen, wo man sich es vorher gar nicht vorstellen hat können, weniger zu arbeiten, weil ich kann ja meine Freizeit so und so einteilen.
Also das ist dann
Gasthaus
schon,
oder mache ich ein Picknick? Also ich denke, das war schon ein wesentlicher
Corona-Effekt.
Das war ein riesengroßer Corona-Effekt.
Heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, im Umkehrschluss, die Menschen können von 80% ihres vorhergehenden Einkommens leben, trotz all dieser Probleme, die wir in Salzburg ja auch medial immer wieder wälzen. Jetzt denke ich nur an Wohnungskosten und Ähnliches mehr. Das geht sich aus.
Also ich denke, das hat es gezeigt. 107.000 Menschen haben davon leben können, diese 80%. Die Frage ist, wie lange und wie möchte ich das? Nur oft gibt es dann 2 Einkommen und wenn man sich das gut ausmacht, glaube ich schon, dass das eben das unterstützt hat, zu sagen, ich schaue auf mich. Die Krise hat ja auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass ich gut auf mich schaue und einfach auch mein Leben genießen kann ein Stück weit.
Professor Gölzner, was auch immer wieder so in die Diskussion reingeworfen wird, ist so das Stichwort der Erbengeneration. Also relativ junge Menschen, die vielleicht ein Haus erben oder eine Wohnung erben von den Eltern oder dort selber noch wohnen, die es vielleicht auch aus ihrer persönlichen Sicht gar nicht so unbedingt nötig haben zu arbeiten. Ist das sozusagen Unternehmer mehr oder ist das tatsächlich so?
Ich denke schon, dass das ein Thema ist. Diese Erbengeneration, ich glaube, dass das jetzt stärker ist, dass man vererbt ja jetzt nicht mehr von Generation zu Generation, sondern von Großeltern zu Enkel tendenziell. Und das ist sicher ein Thema. Und es gibt ja auch schon so eine relativ starke Strömung zu sagen, ich brauche einfach weniger Geld. Da gibt es ja verschiedene Modelle und Konzepte und alternative Lebenskonzepte. Ich sage, naja, ich muss mir nicht immer ins Gasthaus gehen, sondern ich kann immer auch ein Picknick machen, wie es die Frau Bayer sehr schön ausgedrückt hat. Oder ich baue mir mein Obst und mein Gemüse im Garten selber an, wenn ich einen habe, oder am Balkon auch teilweise. Das, wo sich die jungen Leute fragen, muss ich wirklich immer alles konsumieren und immer mehr und immer mehr, sondern ist nicht auch von der Lebensqualität her oft sehr, sehr sinnvoll zu sagen, nein, weniger, aber mehr Zeit.
Und es muss nicht immer im VW-Bus, es kann auch mal der VW-Bus sein, es kann auch mal Kaole sein und es muss nicht immer die Karibik sein. Jacqueline Bayer nickt.
Ja, ich möchte nur ergänzen, was natürlich auch dazu kommt, ist, Corona hat extreme Unsicherheit in Bezug auf Pensionen geschürt. Gell? Früher hat man gesagt, jetzt geht man immer arbeiten, dann hat man eine gute Pension. Diese Generation weiß nicht mehr, ob sich das noch ausgehen kann. Und das macht auch was aus, ob ich sage, gehe ich jetzt Vollzeit arbeiten oder.
Aber ist das nicht ein ganz wichtiger Punkt? Das hat ja dann auch langfristige Folgen irgendwann einmal für mich im Ruhestand. Salopp gefragt, steuern wir dazu für eine Generation von Altersarmut-Betroffenen, die ihr Leben lang nur Teilzeit gearbeitet haben und dann irgendwann einmal in einem Ruhestand sind, wo sie plötzlich merken, das geht sich jetzt hin und vorn nicht mehr aus?
Ich glaube, so wie es der Herr Professor sagt, das ist jetzt ein Umdenken, man braucht weniger, man ist eine Erbengeneration. Ich glaube nicht, dass das automatisch mit Armut zu tun hat. Das ist einfach eine ganz neue Lebensform und heute weiß niemand, was diese Generation dann überhaupt einmal an Pension kriegt.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, den Herrn Johann Scherntaner aus Leogang. Herzlich willkommen, Herr Scherntaner.
Ja, grüß Gott, die Runde. Ich möchte dazu auch noch was sagen. Es müsste schon möglich sein, eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wir haben seit fast 50 Jahren keine Arbeitszeitverkürzung mehr. Und wenn ich schaue, wie sich die Produktivität in der Industrie gesteigert hat, dann muss das drinnen sein. Bei uns hier in Leogang werden namhafte Industriebetriebe aus dem benachbarten Tirol mit 4-Tage-Woche Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Bitte, das sind Industriebetriebe. Das könnte ja der Staat mal mit gutem Beispiel vorangehen und in manchen Bereichen diese 4-Tage-Woche einführen. Für die Arbeitnehmer und für ihre Gesundheit wäre es auf jeden Fall besser, wenn man die Leute mehr Freizeit hätten. Dann ging ja auch dem Vereinsleben wieder mehr. Gut, danke.
Dankeschön. Dankeschön, Herr Scherntaner, danke für den Anruf. Liebe Grüße nach Leogang. Ja, da sind wir mitten in einer Diskussion, die es jetzt natürlich immer wieder mal gegeben hat. Auch jetzt rund um den 1. Mai natürlich wieder allem losgetreten, vor allem natürlich aus dem Bereich der Gewerkschaften. Eine 4-Tage-Woche, jetzt müssen wir zuerst einmal kurz drüber reden, das gibt es ja schon in einigen Unternehmen. Da wird das aber oft so gehandhabt, dass ich halt meine normale Wochenarbeitszeit einfach nur in 4 Tagen absolviere und nicht in 5. Wo dann so ein bisschen die Frage ist, bedeutet das dann am Ende nicht in Wahrheit, wenn ich im Büro bin oder in der Firma bin, nicht mehr Stress als vorher und mehr Belastung, weil ich ja halt einfach mehr Stunden dort bin. Herr Professor Gölzner, wie ist das zu sehen? Was gibt es da auch aus Ihrer Erfahrung oder aus Ihren Untersuchungen heraus für Modelle in den Salzburger Firmen?
Ja, die 4-Tage-Woche ist eine interessante Diskussion, keine Frage. Wir haben es eh kurz angesprochen, da müssen wir ein bisschen auseinander dividieren. Geht es um 38,5 Stunden einfach auf 4 Tage verteilt oder geht es um Arbeitszeitverkürzung? Wenn ja, Arbeitszeitverkürzung, ist die bezahlt oder nicht bezahlt? Ich selber arbeite ja an der Fachhochschule in der 4-Tage-Woche, habe aber die Arbeitszeitverkürzung auch auf 35 Stunden und die Lebensqualität davon ist sehr hoch. Ja, das also ist für mich absolut nachvollziehbar. Und ja, die Modelle, die es dazu gibt, sind vielfältig. Da gibt es auch viele Pilotprojekte in allen möglichen Ländern, die ja jetzt sehr intensiv betrachtet werden. Und man muss dann schon immer sehr aufpassen, von was man genau redet eigentlich. Also wenn man jetzt so diese Firmenmodelle anschaut, dann gehen die im Prinzip immer oder fast immer Hand in Hand mit der Produktivitätssteigerung. Das heißt, es ist ja im Prinzip nicht einfach nur, ich verkürze die Arbeitszeit, mache das auf 4 Tage, sondern heißt, wie kann ich jetzt Meetings verkürzen? Wie kann ich Abläufe einsparen? Das wird ja in diesen Pilotstudien da immer mit von den Rahmenbedingungen mit organisiert und gedacht. Das heißt dann einfach, dass Produktivitätsgewinne sehr stark auf die Arbeitnehmer dann zugutekommen. Aber sie werden immer mitgedacht, speziell in die Industriebetriebe. Und insofern denke ich, dass die Diskussion Sinn gibt. Man muss nur aufpassen, wenn man das über alles, man kann das nicht über den gesamten Kamm scheren und das würde ich eher gefährlich finden.
Das wäre ja dann der nächste Unterschied, quasi Branchen oder zumindest oder sogar einzelne Firmen, die da für sich selbst in ihrer Firmenkultur Modelle entwickeln oder ob man sich so vorstellt, dass das einfach allgemein eingeführt wird in einem Staat wie zum Beispiel Österreich. Was hätte das für Auswirkungen aus Ihrer Sicht?
Wenn es allgemein eingeführt wird? Ich würde behaupten, das ist eine Wohlstandsillusion, dass das nicht funktionieren kann, dass es im Einzelfall speziell aufs Unternehmen bezogen funktionieren kann. Und da sind wir jetzt, geht es weniger um das Gesetzliche, sondern mehr um, wie kann ich die Arbeit produktiv durchführen. Und da muss man auch vielleicht ein Stück weit die Motivation und das Mindset verändern, dass der Mitarbeiter auch stärker in der Produktivität drinnen ist und drüber nachdenkt, ist eh schon teilweise. Ich kenne Unternehmen, die haben eine Arbeitszeitverkürzung auf 4 Tage, auf 32, auf 30 Stunden mit vollem Lohnausgleich. Aber das sind natürlich auch vor allem Dienstleistungsunternehmen. Und da muss man schon sehr genau schauen.
Jacqueline Beyer, pro Firma eigene Modelle entwickeln lassen, allgemein einführen, echte Arbeitszeitverkürzung oder sozusagen eine unechte. Wie ist da die Rolle des AMS oder auch die Meinung des AMS? Von der Wirtschaft heißt es ja eigentlich, will man das nicht, weil dann hat man eigentlich die Befürchtung, dass der Arbeitskräftemangel sogar noch schlimmer wird.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, wir müssen differenzieren, so wie der Anrufer vorher gesagt hat, speziell im Pflegebereich. Wir wissen, dass Menschen in der Pflege so circa 7 Jahre beschäftigt werden und dann, wenn ich das so sagen darf, ausbrennen. Und ich denke, da ist ganz, ganz wichtig, präventiv, um auch mehr Menschen in die Pflege zu bekommen, weil auch das hat uns die Pandemie gezeigt, am Ende vom Tag ist Bier, haben wir uns selber holen können, aber Pflegen haben wir uns nicht können. Und diesen Menschen mehr Wertschätzung zu geben, nämlich auch in dem Sinn, dass ich sage, für 32 Stunden die gleiche Bezahlung, ich denke, das war ein ganz wichtiger Anfang.
Gibt es ja durchaus auch noch andere Beispiele, die immer wieder in der öffentlichen Diskussion auftauchen. Ich denke jetzt an alle Arten von Kinderbetreuung, Pädagogik und ähnlichem mehr. Die haben ja ähnliche Baustellen, wenn man das einmal so nennen will. Resi Wilhelmstetter aus Saalfelden hat uns angerufen. Herzlich willkommen, Frau Wilhelmstetter.
Ja, grüß Gott. Ich hätte gern zu dem Thema was gesagt. Und zwar, das mit 4 Tagen alles unter den Hut bringen, ich glaube nicht, dass das gut ist. Wir kommen viel, die jungen Leute werden durch das sehr nervös werden. Was dann dir mit so viel Freizeit? Das Geld gelangt nicht. Dann, ich weiß nicht, ich halte es nicht viel gut.
Alles klar. Danke, Frau Wilhelmstetter. An und für sich, das haben wir an und für sich eh auch gerade gesagt. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie diese Modelle ganz konkret ausschauen. Wir haben noch einen Anrufer in der Leitung, Silton Jung aus Hallein. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Ja, hi, guten Tag. Ja, ich finde, eine 4-Tag-Woche ist sehr gut, allgemein. Weil wir arbeiten zu viel. Ich bin Pfleger und ich merke, viele Leute haben jetzt psychische Krankheiten, weil sie arbeiten zu viel und zu Hause ist viel Arbeit auch. Meistens die Frauen zum Beispiel. Und das ist erstens. Zweitens, als Pfleger, ich arbeite Teilzeit, weil ich habe mehr Zeit für mich selber, meine Gesundheit zu pflegen und auch Zeit für meine Familie. Und Teilzeit ist gut, weil man bezahlt auch weniger Steuer. Und die negative Sache mit Teilzeit ist, als Pfleger, wenn man Teilzeit hat, dann kriegt man viele kurze Dienste sozusagen. Aber trotzdem ist bezahlt, Teilzeit zu arbeiten, ich finde.
Danke. Alles klar. Dankeschön, Herr Jung. Liebe Grüße nach Hallen. Und jetzt klingeln alle unsere Telefone hier. Ich habe als nächstes in der Leitung Frau Sonja Spitaler aus Salzburg. Herzlich willkommen, Frau Spitaler.
Ja, grüß Gott, Frau Spitaler. Es geht um Folgendes. Ich wollte einfach einmal noch was dazu sagen, weil jeder immer sagt, die Leute wollen nicht mehr arbeiten. Ich bin selber in der Dienstleistung tätig, im Handel. Und ich weiß sehr wohl, dass es auch Firmen gibt, die wollen gar nicht, dass die Leute Vollzeit gehen, weil sie wissen, dass sie die gar nicht 38,5 Stunden aushalten und wollen Teilzeit schon allein wegen dem, weil sie wissen, okay, dann, wenn der krank ist, fällt er mir nur 20 Stunden aus. Wenn er Urlaub geht, fällt er mir nur 20 Stunden aus. Also es wird schon ein bisschen anders geredet, vielleicht jetzt so bei euch, wie es eigentlich in der Wirtschaft ausschaut. Also das wollte ich schon mal anbringen, weil das kann ich nicht mehr hören, dass immer heißt, die Leute wollen nicht. Ich kenne andere Seiten, dass die Leute wollen und kriegen es nicht. Zumindest in meiner Sparte. Ich meine, in der Pflege kann ich nichts sagen, das weiß ich, wird anders sein. Aber ich finde, das gehört auch mal gesagt, dass es schon noch immer Firmen gibt, die wollen nicht jetzt mehr zahlen, weil sie sagen, okay, weniger Stunden, gleicher Lohn, das wollen sie sowieso nicht. Aber es gibt auch viele Mitarbeiter, die wollen mehr Stunden und kriegen
es nicht. Also, gibt's
es
beides?
Ist schon eine andere Seite. Also das ist wirklich immer nur, sagen die wollen nicht. Und dass man es nicht aushält, 38,5 Stunden in unserem Job, das ist auch so. Speziell als Frau, weil man hat ja noch Haus, man hat das. Auch wenn die Kinder betreut sind, wegen dem bleibt die Arbeit daheim ja für eine Frau genauso, zumindest am Abend. Also ich glaube, dass die Zeit, ich bin ja schon 40 Jahre im Handel, ich bin selber schon fast 60, ich weiß, wie es früher war, man hat auch arbeiten müssen, aber diesen Druck, diesen Zeitdruck und diesen psychischen Druck mit den vielen Aktionen, das hat es früher nicht gegeben.
Das hat es früher nicht gegeben. Dankeschön, nein, Frau Spitaler. Dankeschön für den Anruf. Danke sehr, schönen Nachmittag.
Dankeschön, schönen Nachmittag.
Ist natürlich auch ein interessanter Aspekt zu hören, dass es auch durchaus Unternehmen gibt, die sich das so einrichten wollen. Wir sind leider Gottes schon am Ende unserer Stunde. Die ist wie immer sehr schnell vergangen. Es ist gleich 13.58 Uhr. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde drüber reden, über die verschiedenen Aspekte, auch insbesondere darum, wie sich das in Zukunft alles noch entwickeln wird. Ich glaube, am interessantesten war sicher das, was wir am Anfang gehört haben, was sich die Menschen wünschen, nämlich tatsächlich eine menschliche Behandlung, eine sinnvolle Arbeit, die auch in irgendeiner Form spannend und herausfordernd ist. Dann geht es gar nicht mal mehr so sehr um technische Fragen, wie viele Stunden ich tatsächlich arbeite. Ich sage vielen, vielen lieben Dank unseren Gästen. Herzlichen Dank Professor Herbert Golzner von der FH in Salzburg, vom Human Resource Management, einer der großen Personalexperten. Und an seiner Seite war zu Gast Jacqueline Bayer vom Arbeitsmarktservice. Danke Ihnen beiden.
Dankeschön.
Dankeschön.